Der Beruf des Tierpflegers in einem Zoo ist jedem bekannt und gerne auch der Traum, gerade von den kleineren Zoobesucherinnen und Besuchern. Wie wird man aber eigentlich Tierpfleger und was sind die Aufgaben, die den täglichen Arbeitstag so bestimmen? Jan Schiller ist seit vielen Jahren Tierpfleger in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen und heute mein Gesprächspartner für all diese interessanten Fragen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hier ist Ihr Podcast Rangezoomt – Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Beruf des Tierpflegers und ich begrüße ganz herzlich Jan Schiller.
Hi, grüß dich.
Jan, wärst du so gut und würdest einmal ein bisschen was zu dir sagen?
Ja klar, gerne. Mein Name ist Jan Schiller, wie schon gerade vorgestellt. Ich bin jetzt aktuell 36 Jahre alt, 85er Baujahr. Und habe mein Abitur gemacht, ich komme aus Bochum und damals noch den Zivildienst absolviert und dann ging es quasi fast nahtlos in die Ausbildung hier zum Tierpfleger.
Genau, und über deine Ausbildung und über deinen Beruf wollen wir uns in der heutigen Folge ein bisschen unterhalten. Ich sag mal so, Tierpfleger, das muss man glaube ich wollen. Also ich wäre jetzt im Traum nicht darauf gekommen, Tierpfleger werden zu wollen. Also was hat bei dir eingesetzt, um sich für diesen Beruf zu entscheiden?
Also die Begeisterung für Tiere war schon von klein auf da, auch für Zoos. Mein Vater ist damals viel mit mir und meinem kleinen Bruder in Zoos gegangen, hier in NRW. Eigentlich stand fast jedes Wochenende ein anderer Zoo auf dem Plan. Mhm. Bei Regen dann Aquazoo Düsseldorf, da ist man halt in einem Haus, aber trotzdem muss es Zoo sein. Und die Idee, Tierpfleger zu werden, kam aber erst später. Also nach meinem Abitur habe ich erst mit dem Gedanken gespielt zu studieren, wusste aber schon, es muss ja Bio- bzw. Zoologie werden, es muss was mit Tieren zu tun haben. Als kleiner Dötzke war noch der Wunsch, Tierfilmer zu werden, weil ich gerade durch diese ganzen Tierdokumentationen Spaß an Tieren gefunden habe und habe dann immer gedacht, boah, mal am Amazonas sein und eine Anaconda oder den Jaguar da zu finden oder Galapagos-Inseln. Jetzt muss man natürlich ehrlich sein, man kann nicht einfach sagen, so ich schnapp mir eine Kamera und reise dann mal da in so ein Naturschutzgebiet. Und ja, als ich mich da ein bisschen mit dem Studium beschäftigt habe, Biologie, habe ich dann doch irgendwie gemerkt, ich bin mehr so der praktische Typ. Also jetzt wirklich da nur zu lernen und mhm. auch dann Zellbiologie oder sowas. Ich will doch was mit Tieren machen. Und nach längerem Hin und Her kam ich dann halt auf den Gedanken, was liegt denn näher als in einem Zoo zu arbeiten? Und da habe ich mich dann damals ein bisschen drüber informiert, welche Zoos bilden aus, wo könnte ich die Ausbildung machen? Und habe dann mich bei verschiedenen Zoos in NRW beworben und ja, hier dann meinen Ausbildungsplatz gefunden.
Die Ausbildung dauert ganz normal, wie man das von anderen Berufen kennt, auch 3,5 Jahre. Hat einen theoretischen und einen praktischen Teil oder wie läuft das?
Ja, ganz genau. Also die Ausbildung dauert 3 Jahre. Und bei uns ist das so, wir haben sogenannten Blockunterricht. Das heißt, ich war immer eine Woche in Düsseldorf in der Berufsschule mhm. und dann 2 Wochen hier im Zoo. Und so jedes halbe Jahr, grob kann man sagen, habe ich dann hier den Bereich gewechselt, das Revier. Damit man auch am Ende einen Überblick über alle Tiere hat und ja. Über alle Pflegertätigkeiten, ja.
Jetzt bist du schon ein bisschen länger dabei, so dass man im Grunde schon ein bisschen mal resümieren kann. Ist es am Ende der Traumberuf irgendwie auf den zweiten Blick oder ja, wie sieht das aus bei dir?
Doch, also aktuell noch vollstens zufrieden, ist nach wie vor ein Traumberuf. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist ein sehr anstrengender, körperlich belastender Beruf halt auch. Und inwiefern man den wirklich bis ins hohe Alter, Ü60, so auch mhm. weitermachen kann. Oder ob man sich vielleicht dann irgendwann mal so orientiert, dass man einen Arbeitsplatz in einem Büro hat und vielleicht anders für den Zoo arbeiten kann, als wirklich dann vorne an der Schippe zu stehen, muss man dann schauen, aber momentan noch wirklich glücklich, ja.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt mehrere Reviere in der Zoom-Erlebniswelt, die ja für den Besucher sichtbar aus drei Welten besteht, aber für euch ist das nochmal etwas kleinteiliger unterteilt. Für welchen Bereich bist du zuständig? Also wo genau ist dein Arbeitsplatz oder wechselt der? Gibt es spezielle Tiere, für die du zuständig bist?
Mein Platz ist in der Erlebniswelt Afrika und da ganz speziell Busch- und Baumsavanne heißt es bei uns. Dazu zählen einmal Raubtiere wie Löwe, Hyäne, aber auch ein bisschen kleinere Tiere, Stachelschweine, Zwergmangusten und ein paar Papageien. Und dann natürlich noch die große Busch-Baumsavanne, auf der wir unsere Giraffenherde haben und einige Antilopenarten. Das sind so die Tiere, für die ich und mein Team dann zuständig bin.
Wie groß ist das Team?
Wir sind selbst 6 Tierpfleger, aber pro Tag dann eben 3 Leute im Einsatz, so dass wir halt eben auch mal frei machen können. Wir sind zwar viel und gerne hier, aber 7 Tage die Woche dann durchgehend, das schafft man dann nicht.
Das glaube ich gerne. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also ich glaube, wahrgenommen als Besucher oder Besucherin haben dich schon viele, aber was du so genau machst, außer mit einer Schubkarre durch den Zoo zu laufen, das können vielleicht viele nicht so hundertprozentig einschätzen. Deswegen hier mal die Frage, wie funktioniert ein Tierpflegealltag?
Ja, also unser Dienst beginnt normalerweise so um 7 Uhr morgens. Wir haben ja hier auch Umkleidekabinen, das heißt, wir sind ja ausgestattet mit Arbeitskleidung, weil unsere Privatsachen möchte man dann doch nicht unbedingt im Stall haben. Den Geruch nimmt man dann schon mal mit. Und wenn man dann im Revier angekommen ist, dann wird erstmal eine sogenannte Kontrollrunde gemacht. Das heißt, überall mal Licht an, sind alle Tiere vorhanden? Wie haben sie die Nacht verkraftet? Ist irgendwas passiert? Gab es Unruhe? Gab es Verletzte? Das ist in den seltensten Fällen so, aber uns fällt das auch schon mal auf, wenn bei den Antilopen irgendwas anders ist, sprich das Stroh liegt nicht so wie sonst, dann war Unruhe da. Dann hat man einfach die Tiere über den Tag ein bisschen im Auge, geht's einem Tier vielleicht nicht so gut oder war es einfach Stress in einer Gruppe. Und ansonsten wird dann Frühstück verteilt, das heißt unsere Giraffen oder die Zwergmangusten, alle bekommen morgens einen kleinen Happen schon mal an Futter, damit sie nach der Nacht dann erstmal versorgt sind. Dann geht man raus auf eine Anlage, um erstmal zu gucken, ist die Anlage sicher, gab es da irgendwas. Wir hatten ja jetzt vor kurzem auch einen Sturm, man muss natürlich sowas auch kontrollieren. Ist vielleicht ein Baum auf den Zaun gefallen, ist unser elektrischer Zaun bei den Löwen in Ordnung, bevor die Tiere rausgehen. Das kontrolliert man dann alles und wenn die Tiere dann auf den Außenanlagen sind, dann geht die Arbeit eben los, wie gerade schon angesprochen, mit der Schubkarre sind wir dann halt zugange und dann wird erstmal drinnen gereinigt. Und meistens nachmittags dann auch noch die großen Außenanlagen. Und zwischendurch muss man dann auch noch ein bisschen Futter schneiden. Wir bauen auch Sachen ein wie Training. Das ist jahreszeitlich aber abhängig. Natürlich sind die Tiere draußen oder drinnen morgens. Muss man dann immer gucken. Und klar, wir haben natürlich auch noch Besucherverkehr, dann den wir in gewisser Weise betreuen. Also schon allerhand, was da zusammenkommt.
Ja. Du hattest vorhin ja schon mal angedeutet, körperlich auch anstrengend. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man mal hier und da ein bisschen Stroh und Heu von links nach rechts, sondern da redet man schon über Massen, wenn man da so ein großes Gehege sauber macht, oder?
Ja, definitiv. Also natürlich muss man sagen, es hängt von der Tierart ab. Also unsere Zwergmangusten, da ist hat man ein paar Krümmel im Eimer, wenn man da sauber macht. Wenn man sich jetzt aber mal so ein Nashorn anguckt oder halt eben auch die Giraffen, da kommen schon schubkarrenweise dann nachher Dreck und Kot zusammen. Und auch das Futter ist nicht ohne, also man muss ja auch wiederum das Frische immer reinbringen, das ist bei den Giraffen Luzerne, Pellets, Gemüse, da muss man halt schon jede Menge von A nach B karren und auch mal tragen, auch große Äste, die wir dann bewegen müssen oder sowas, da kommt schon einiges, ja.
Wann macht die Arbeit denn mehr Spaß, im Sommer oder im Winter?
Schon im Sommer. Klar, schönes Wetter ist immer schön. Ich bin bei schönem Wetter gerne zu Hause, aber ich bin auch lieber bei schönem Wetter auf der Arbeit als bei Regenwetter. Aber es kommt natürlich auf die Temperaturen an. Also wenn wir dann so die 30 Grad erreichen, dann wird es doch schon sehr anstrengend, ja.
Unterscheidet sich das stark, Sommer- und Winterarbeiten? Also muss man da, muss man im Winter andere Arbeiten vollziehen als im Sommer oder ist das den Tieren relativ egal?
Also die Arbeiten bleiben im Großen und Ganzen dasselbe, allerdings strukturieren wir uns anders. Also ich kann natürlich meine Giraffen nicht morgens bei 0 Grad rauslassen auf die Anlage. Im Sommer kann es aber schon mal sein, dass wir morgens kommen und die Tiere können nahezu sofort raus. Und dementsprechend bleiben sie dann auch länger draußen. Das heißt aber auch wiederum, auf unserer großen Außenanlage ist der Großteil an Dreck, während im Winter die Tiere mehr im Stall sind und der Stall mehr Arbeit macht. Aber sauber machen muss ich das ganze Jahr über beide Bereiche.
Dann arbeiten wir uns mal weiter vor, um in deinen Beruf oder in deine Tätigkeiten reinzugucken. Sprechen wir mal über die Gehege. Jetzt natürlich etwas detaillierter in der Erlebniswelt Afrika, wo du unterwegs bist. Was ist das Besondere an den Gehegen? Also beziehungsweise welche Anforderungen gibt es eigentlich, wenn man Gehege für eine Giraffe oder für Löwen baut, konzipiert, betreut?
Ja, das sind auch Sachen, die man teilweise sogar in der Ausbildung lernt. Was braucht ein Tier, jetzt mal ganz platt gesagt. Und das fängt halt eben an von der normalen Wasserversorgung, über bei einem Löwen zum Beispiel vielleicht eine erhöhte Liegefläche oder so etwas, dass er nicht Kälte permanent ausgesetzt ist. Also er braucht auch ein Warmhaus, er braucht halt Bereiche, wo er sich zurückziehen kann. Und bei einem Löwen halt auch Baumstämme zum Abwetzen der Krallen und so weiter. Wie kann ich aber auch als Pfleger mit dem Tier arbeiten? Das heißt, ich brauche gewisse Sicherheitsanforderungen, ein besonderes Schließsystem, ich brauche Schleusen, die halt das Entweichen des Tieres nochmal extra sichern. Das muss alles bei so einem Bau und bei so einer Gestaltung dann mit berücksichtigt werden.
Schleusen, das sind diese, dann, also da geht man erst rein und dann macht man zu und kommt dann erst weiter oder so. Ne?
Ganz genau.
Ist ja nicht nur für die Tiere, sondern für euch bestimmt auch nicht ganz unwichtig.
Ja, genau. Also sollte mal aus irgendeinem Grund eine Tür, warum auch immer, nicht halten, dann ist immer noch eine zweite Tür da, die das Tier dann aber immer noch aufhält. Und beispielsweise, um jetzt in so einen Löwenstall einfach mal reinzukommen, brauche ich 3 verschiedene Schlüssel. Also es ist nicht einfach so, ich schließe auf und stehe dann da drin, sondern man ist sich wirklich sehr bewusst, was man da macht. Man muss sehr viele Schleusen durchdringen oder beziehungsweise auch Schlösser, Vorhängeschlösser. Also das ist schon ganz anders gesichert, als wenn ich jetzt natürlich bei unseren Zwergmangusten draufgehe. Da habe ich meinen Revierschlüssel, da schließe ich einmal auf und stehe bei den Tieren dann im Gehege.
Diese Anlagen, die sieht der Besucher ja eher nicht, ne? Sondern das sind so die Rückzugsorte für die Tiere, für nachts oder für Schlechtwetter.
Ja, ganz unterschiedlich. Also bei uns ist es bei vielen Tieren so, dass sie sich das zum Teil aussuchen können, ob sie jetzt rein oder rausgehen, zumindest da, wo es möglich ist. Am Beispiel der Löwen, wir haben einen Stall, den können die Besucher auch einsehen, da ist eine große Glasscheibe. Da können die Tiere fast das ganze Jahr sich aussuchen, ob sie auf der Außenanlage oder diesen Stall nutzen. Wir haben aber auch hinter den Kulissen noch weitere Ställe, weil wir die Tiere ja auch mal zum Füttern trennen müssen oder für eine Medikamentengabe. Und da muss man dann halt eben noch mit den Tieren anders arbeiten.
Wie nah kommt ihr den Tieren, wenn ihr euch in dieser Stallsituation bewegt? Also ist man da wirklich dann schon ziemlich Aug in Aug? Oder ich meine, klar, ne, mit einem Löwen Aug in Aug, das findet man, wenn die Kleinen sind, schön. Aber so bei einem Großen?
Ja, aber doch, also es ist natürlich immer ein Gitter dazwischen, das ist ganz entscheidend. Und so lieb und so zutraulich sie auch manchmal uns gegenüber wirken, ich würde niemals den Fehler machen und da reingehen und sagen, ach, die begrüßen mich ja jeden Morgen so lieb, dann gehe ich jetzt mal kuscheln. Das funktioniert nicht, aber unsere Löwenweibchen gerade, die beiden, Lissi und Fiona, kommen auch ans Gitter morgens und reiben sich da dran und dann kann man denen auch so ein bisschen das Öhrchen kraulen zur Begrüßung. Das geht schon und so begrüßen sich Löwen auch, indem sie sich aneinander reiben. Das machen die beiden untereinander und das machen sie dann auch bei mir, immer mit diesem Sicherheitsgitter dazwischen natürlich. Aber bei anderen Tieren, wie beispielsweise unseren Giraffen, da gehen wir auch mit auf die Anlage und sind dann mit den Tieren eben auf der großen Anlage.
Du hattest mal irgendwann gesagt, ich glaube in einer der anderen Folgen, dass du ja in erster Linie der Futtergeber bist für die Tiere. Aber wenn du das so beschreibst mit einem Begrüßungsritual oder sowas, also dass ihr wahrscheinlich ein Verhältnis zu den Tieren habt, ist völlig klar. Wie ist das andersrum? Also sind die Tiere auch auf euch fixiert als Person oder nur auf euer T-Shirt?
Nee, nicht nur aufs T-Shirt, sondern definitiv auch auf uns als Person. Das merkt man halt zum einen eben, dass sie sofort reagieren, wenn sie einen von uns sehen. Aber ich war natürlich auch schon das eine oder andere Mal privat hier im Zoo. Und selbst da, da können halt an die 100 Leute vorm Löwengehege stehen. Wenn die mich entdecken, dann folgen sie mir erst mit den Augen. Und wenn sie mich dann aus dem Auge verlieren, dann laufen sie auch zu einer anderen Stelle, wo sie mich dann wieder sehen können. Also das ist absolut auch dann auf die Person bezogen. Und auch bei uns im Team, es hat nicht jeder zu jedem Tier das gleiche Verhältnis. Also das merkt man auch. Das ist natürlich charakterabhängig oder vielleicht auch Geruch, hormonabhängig. Da gibt's auch kleine Unterschiede, aber sie erkennen definitiv jeden von uns einzeln, ja.
So, ich habe gesehen, bei den Giraffen zum Beispiel in Afrika, die haben ja nun mal halt einen langen Hals, wie jeder weiß. Da habt ihr das Gehege so gestaltet, dass irgendwie die Körbe mit dem Futter weiter oben hängen und so weiter. Also das heißt, ihr geht da auf die Tiere ein. Aber wer gestaltet das? Also seid ihr daran beteiligt, wenn sowas entwickelt wird, so eine Anlage?
Ja, also es gibt spezielle Zoo-Architekten auch, die das wirklich dann planen, weil das ist ja nicht wie, als wenn man ein Haus baut, sondern es gehört schon ein bisschen mehr dazu. Aber natürlich ist unsere zoologische Leitung da involviert und auch wir Tierpfleger werden gefragt, wie und was sollte man, worauf sollte man achten. Und wir erfinden ja hier auch nicht immer das Rad neu, sondern es gibt ja auch immer schon andere Zoos, die diese Tiere vielleicht halten. Und da kann man sich dann auch über eventuelle Probleme oder über Vorteile informieren mit den Kollegen dann im Gespräch.
Haben wir mit den Giraffen schon mal übers Fressen gesprochen. Gehen wir mal halt eben über zu dem anderen Bereich, nämlich Tierfutter oder Füttern an sich. Das ist ja auch eine eurer Kernaufgaben. Du hattest gerade schon mal gesagt, morgens gibt's quasi so einen kleinen Appetizer für die Tiere. Aber wie habe ich mir das sonst vorzustellen? Also ist natürlich auch wieder eine Größenfrage. Was geht da so an Futter durch den Tag über?
Ja, also wenn wir jetzt am Beispiel der Giraffe bleiben, man kann halt sagen, dass eine große Giraffe bei uns so 30 Kilogramm Futter pro Tag frisst. Wir haben jetzt insgesamt 7 Giraffen, das heißt, da geht schon einiges durch. Das setzt sich bei denen auch ganz unterschiedlich zusammen. Das sind einmal Äste, beziehungsweise im Sommer auch Laub, was wir den Tieren dann aufhängen, sodass es quasi einen Baum simuliert, als würden sie von einem Baum fressen. Und wie du ja schon gesagt hast, wir bieten den Futter in unterschiedlichen Höhen auch an. Wir haben ja auch ein bisschen kleinere Tiere, ein bisschen größere Tiere. Wir schneiden denen jeden Tag Gemüse. Und es gibt spezielle Pellets, die sich bei uns aus Akazie und Luzerne zusammensetzen. Das sind so die Hauptbestandteile jetzt für eine Giraffe.
Generell, also ich sag mal so, wenn ich als Haustierbesitzer in einen Tierladen gehe, kriege ich natürlich immer spezielles Futter für die Katze ab 3, für den Hund ab 7 und für lange Haare, kurze Haare, tralala. Wie sieht das bei Zootieren aus? Also ich habe natürlich schon mal gesehen, wie die Löwen hier bei euch sich den Sonntagsbraten reingezogen haben. Das ist alles gut. Aber gibt es auch spezielle Futter- und Ernährungsarten für die einzelnen Tiere? Ist das gemischt oder kann man das irgendwo kaufen?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Es wird natürlich immer spezieller. Also es wird auch immer mehr in Pelletform angeboten. Als ich hier angefangen habe, da hatten wir 3, 4 verschiedene Pelletsorten. Mittlerweile gibt es wirklich für Strauße, für Nashörner Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, für Zootiere sowas zu entwickeln. Aber nichtsdestotrotz achten wir natürlich eher auf möglichst natürliche Sachen. Kein Tier findet Pellets in der Natur, auch wenn die Inhaltsstoffe dann gut sind. Beim Löwen ist es zum Beispiel ja auch so, wir füttern hauptsächlich Rindfleisch und da gibt es dann gewisse Mineralzusätze noch dazu, weil manche Sachen eben wegfallen, wie das Fell, was normalerweise jetzt beim Zebra noch dabei wäre, wenn sie eins erlegen. Und ansonsten ist es halt so, dass wir richtig Gemüse- und Obstlieferungen bekommen. Das wird dann auch bei uns im Futtermagazin, so heißt das, der Futtermeister plant das dann immer ein, was braucht er für jedes Revier pro Woche. Wir haben alle Kühlhäuser in den einzelnen Revieren und der teilt es dann wirklich so auf, der weiß, wie viele Tiere haben wir von welcher Tierart und dementsprechend wird es dann verteilt und dann bereiten wir das aber zu, sind da aber auch ein bisschen flexibel dann in der Gestaltung.
Macht dann der Futtermeister auch quasi den Menüplan für die Tiere oder müsst ihr das machen?
Genau, es ist eher andersrum. Also wir melden uns bei ihm, wenn wir sagen, du pass mal auf, Beispiel unsere Löwenkinder werden immer größer, fressen dementsprechend auch immer mehr und die Milch wird immer unbedeutender. Wir brauchen bitte mehr Fleisch und das in kleinen Portionen, dafür viele Portionen, damit auch es keinen Streit gibt, wenn wir da eine große Portion reinlegen, damit wir es ein bisschen besser verteilen können. Oder auch jahreszeitlich, bei den Giraffen habe ich vorhin schon erwähnt, jetzt gerade gibt es natürlich kein Laub, sondern nur Äste. Mhm. Dafür müssen wir vielleicht was anderes höher fahren. Und das bestellen wir dann bei ihm und der kümmert sich dann darum, dass wir es geliefert bekommen, ja.
Muss man da auch ein bisschen individuell drauf achten? Also ich meine, die Zuhörerinnen hören uns nur, aber wenn man uns beide anguckt, müsste ich etwas mehr Diät leben als du. Das heißt, das gibt's doch bestimmt bei Tieren auch, oder? Dass man mal sagen muss, der neigt aber zum ungesunden Körperbau oder der andere ist zu dünn oder sonst was. Müsst ihr da ganz individuell bei jedem Tier drauf achten?
Ja, absolut, genau. Also das machen wir. Bei Gruppenhaltung ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Unsere Nialas zum Beispiel, das ist eine Antilopenart, da haben wir 14 Tiere, die sich ihre Stelle teilen. Da gucke ich dann eben auch morgens bei dieser Routine, wie sieht jedes Tier aus. Ich kann aber nicht genau überprüfen, wie viel hat jedes Tier gefressen. Das heißt, da muss ich dann wirklich, ein Tier wird mir ein bisschen zu dünn, dann wird es abgetrennt, bekommt extra Futter, damit es ein bisschen mehr auf die Rippen kriegt und kann dann auch wieder zur Gruppe. Da muss man dann halt wirklich dann einschreiten und sagen, okay, ich muss es speziell füttern. Wir haben natürlich auch manche Tiere, die ein Medikament für eine gewisse Zeit bekommen müssen. Mhm. Das kann ich nicht einfach in eine Gruppe schmeißen und hoffen, das richtige Tier wird schon fressen, sondern da muss man dann wirklich auch diesen engen Kontakt zu den Tieren haben. Und da gehört auch dieses gewisse Training dazu, dass das eine Tier wirklich aus dieser Gruppe rauskommt, ohne in Panik zu geraten und kann dann dem Medikamente verabreichen. Aber jetzt zu diesem Diätplan. Klar, als unsere Löwenmama gerade Mama geworden ist, die Fiona, haben wir ihre Fleischportion erhöht. Sie hatte natürlich auch dann noch 3 Jungtiere mit Milch zu versorgen. Und jetzt fahren wir das Ganze wieder runter, weil wir sagen, okay, jetzt fressen deine Jungtiere mehr Fleisch. Jetzt müssen wir dich auch mal so ein bisschen wieder vom Gewicht runterkriegen. Und dementsprechend sind ihre Portionen jetzt halt kleiner geworden.
Ein weiteres Thema, das auch in euren Aufgabenbereich gehört, ist alles rund um die Beschäftigung von Tieren. Denn alleine, dass sie in ihren Gehegen sind, reicht ja bei weitem nicht aus. Das weiß man halt. Du hattest auch gesagt, manchmal beschäftigen sie sich untereinander. Aber trotzdem müsst ihr dann einen Blick drauf haben. Was genau macht man da?
Die einfachste Beschäftigung ist immer über Futter zu kommen. Die wenigsten Tiere in der Natur finden ja Futter in so rauen Mengen vor, dass sie sich da wirklich den Bauch vollschlagen und dann einfach versacken. Das, bei einem Löwen ist das zum Beispiel so. Wird ein Zebra erledigt, dann frisst so ein Löwe halt kiloweise Fleisch und schläft dann auch gern mal die nächsten 20 Stunden. Bei dem ist es so, bei einer Giraffe ist es nicht so. Die wandert ja von Baum zu Baum und muss da weitere Strecken zurücklegen. Und so machen wir es bei uns auch. Wir haben verschiedene Futtermöglichkeiten auf unserer Anlage. Und dann gibt es eben so Portionen, dass sie auch aufgefressen werden und dass dann am Nachmittag an einem anderen Baum wieder Futter aufgehangen wird. So halten wir dann eben Tiere wie jetzt Wiederkäuer, zu denen gehört auch die Giraffe, immer so auf Trab und dass sie immer mehrere kleinere Portionen über den Tag fressen können. Mhm.
Kann denn jedes Tier beschäftigt werden oder gibt es welche, die deutlich mehr Beschäftigung brauchen als wiederum andere?
Ja, also mehr brauchen auf jeden Fall. Klar, wir haben natürlich intelligente Tiere, seien es jetzt unsere Seelöwen oder Schimpansen oder die Orang-Utans. Mhm. Da müssen die Pfleger ganz anderen Einsatz noch zeigen als jetzt bei einer Giraffe. Die Giraffe, wie gesagt, ist damit beschäftigt zu fressen und auch mit sich selber. Das heißt, in der Gruppe gibt es eine Hierarchie und da muss dann der Kito, unser Chef, auch immer mal ein bisschen aufpassen, dass die anderen wirklich in Reihe und Glied bleiben und keiner aus der Reihe tanzt. Damit ist er dann zum Beispiel beschäftigt. Bei denen ist es relativ simpel, aber wie gesagt, je intelligenter ein Tier und je williger es auch ist, etwas mitzumachen und zu lernen, umso mehr muss man dann auch sich damit beschäftigen.
Spielt sowas wie Rudel oder Gesellschaft da auch eine Rolle? Also, dass man jetzt, lass mal eben überlegen, ich glaube, Eisbären habt ihr 2, Giraffen habt ihr deutlich 7. Mehr.
7,
genau. Macht das bei der Überlegung nach Beschäftigung einen Unterschied, ob die zu 7 in einem Gehege sind oder nur zu 2?
Kommt ganz auf die Tierart an. Also jetzt am Beispiel 2 haben wir Hyänen auch bei mir, jetzt in meinem Revier eben. Das würde jetzt keinen Unterschied machen, wenn sie zu dritt oder zu viert wären, weil Hyänen sind sehr intelligent, die muss ich trotzdem zusätzlich beschäftigen. Da habe ich also trotzdem mehr zu tun, als es jetzt bei der Giraffe der Fall ist. Wenn wir jetzt eine Giraffe abgeben würden, dann müsste ich sie nicht weniger beschäftigen, sondern das würde gleich bleiben. Das ist halt bei so einer Gruppe dann irrelevant.
Giraffen haben wir jetzt drüber gesprochen. Gucken wir noch einmal auf die Löwen oder vielleicht auch auf die Stachelschweine. Wie beschäftigt man die? Also die Tiere sind ja an sich total unterschiedlich.
Ja, unsere Stachelschweine, da kann man halt immer gut Streufütterung, nennen wir das, machen. Wir haben halt Maiskörner, harte Maiskörner, Hundebellos oder Nagerpellets. Die kann man auf der Anlage verteilen, die streuen wir. Die bekommen regelmäßig frisches Laub bzw. frische Äste, es sind halt Nagetiere und das sieht man dann auch, also da sind wirklich dann die Äste abgenagt, die Rinde ist weg, das Laub ist weg. Ansonsten sind sie eher relativ bequem, das heißt, ich hänge denen auch schon mal manchmal was auf, wo sie dann ein bisschen dran arbeiten müssen. Das hält bei so einem Tier aber dann nicht, wer weiß wie lange, also die sind, die haben einfach nicht dann das Durchhaltevermögen und zu sagen, ich 2 Stunden versuche ich jetzt aus diesem Kanister noch den letzten Hundebello rauszukriegen, sondern die beschäftigen sich damit, aber dann ist auch relativ schnell wieder gut. Und im Sommer kann man die auch zum Beispiel mal duschen. Also das finden Besucher auch immer toll. Dann machen wir einen Wasserschlauch an mit einer Düse dran, wenn es wirklich heiß ist. Und die rennen dann auch wirklich durch diesen Wasserstrahl und schütteln sich und rennen rum. Und was wir uns bei denen auch haben einfallen lassen, ist, dass wir eine Schleuse selbst gebaut haben und die können, wenn die Giraffen auf ihrer großen Anlage sind, den Giraffenstall mitnutzen. Der hat halt eben 500 Quadratmeter. Das ist also quasi wie ein Spieleparadies für die. Da ist Stroh, da liegt Luzerne auf dem Boden, die eine oder andere Möhre, die vielleicht runtergefallen ist. Und das lieben sie auch. Also da fühlen sie sich immer pudelwohl.
Was liegt da auf dem Boden? Luzerne?
Ja, genau. Luzerne ist eins der Hauptfuttermittel für unsere Giraffen. Das ist eine Kleesorte oder eine kleeverwandte Pflanze. Man kann sich das vorstellen, wir haben das in getrockneter Form wie Heu. Es ist nur mit dicken Stängeln und feinen Blättern. Das ist sehr eiweißhaltig, weil die Giraffe eben normalerweise Laub und Rinde frisst. Mhm. Die würde ich jetzt mit Heu nicht satt kriegen, beziehungsweise sie hätte zwar den Bauch voll, aber ihr würde einfach viel Energie fehlen. Sondern Heu ist ja eher Gras. Jetzt ein Zebra bekommt nur Heu. Da wäre es kontraproduktiv, bekommt das Zebra die Luzerne, ist der Eiweißüberschuss da und wir haben Hufrehe und bekommen dann Probleme. Also da muss man dann schon drauf achten. Und diese Luzerne müssen wir auch leider importieren aus Spanien oder Frankreich. Das ist natürlich kostenintensiv. Und bei unserer Gruppe geht schon ein Ballen pro Woche drauf. Also man kann sich schon vorstellen, das geht gut ins Geld.
Ja, das ist richtig. Kommen wir mal zu den Besuchern. Die spielen ja dann auch noch eine Rolle. Nämlich, die sind ja in der Regel auch während eurer Arbeitszeit in der Zoom-Erlebniswelt dabei. Gibt es da eigentlich Kontakt? Also seid ihr auch so ein bisschen Mittler zwischen Besucherinnen, Besuchern und den Tieren?
Ja, ganz klar. Also wir haben einerseits, ich sag mal, einen festen Plan, wo wir welche Fütterung oder sogenannte Tierpflegergespräche anbieten. Das bedeutet, ich komme dann dahin und bin Gesprächspartner. Das muss nicht nur dann über das Tier gehen, was dann auf dem Plan steht, sondern die Besucher dürfen mich natürlich auch andere Sachen fragen. Das kommt immer drauf an, wenn ich da eine Familie stehen habe, dann kann ich mit denen direkt ins Gespräch kommen. Habe ich da 50 Leute stehen, macht das natürlich keinen Sinn, durch die Menge zu gehen und immer zu sagen, haben Sie eine Frage, haben Sie eine Frage? Sondern dann trage ich so ein bisschen was vor über unsere Anlagen, über unsere Tiere. Beispiel Hyäne, dann eben wird darüber ein bisschen was berichtet und biete dann immer an, im Anschluss, wenn die Leute noch Fragen haben, dass sie zu mir kommen können und sich mit mir unterhalten können. Aber wir laufen ja auch während unseres Arbeitsalltags schon mal dann von A nach B, auch nutzen dann die Besucherwege und da kann man uns auch jederzeit ansprechen natürlich.
Und das wird auch gemacht?
Ja, doch, das wird immer mal wieder gemacht, aber hauptsächlich natürlich bei Fütterungen, das ist immer so ein kleines Highlight für die Besucher. Aber ich biete das auch immer gerne an, wenn Leute irgendwo stehen und man merkt schon so, ah, die überlegen gerade was, dann kann man auch ruhig mal hingehen und sagen, haben Sie eine Frage, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das kommt eigentlich immer ganz gut an.
Gibt's Fragen, die Besucher am häufigsten stellen?
Oh, das ist schwierig. Also natürlich hängt es von den Tierarten ab. Bei den Raubtieren, Löwen und Hyänen wird natürlich mal gefragt, aber gehen sie da auch rein oder kann man da einfach reingehen und sowas? Da muss man die Leute halt eben darüber so ein bisschen aufklären. Klar, so Siegfried und Roy, das zeichnet natürlich dann ein falsches Bild ab. So ist es bei uns nun mal nicht. Und hätte man den vielleicht auch von abraten sollen im Nachhinein. Aber es ist klar, bei den Giraffen haben die Leute dann schon irgendwie mal eine Frage, wer ist denn jetzt wer? Wie können sie die denn alle auseinanderhalten? Und wollen dann so eine gewisse Verbindung ja auch zu dem Tier herstellen. Das ist ganz normal. Und dann erklärt man denen das so ein bisschen und kommt dann auch meist von Höckskin auf Stöckskin und dann schweifen die Themen auch schon mal ab.
Uns schweift auch gerade die Zeit ein bisschen ab, deswegen gucken wir mal ganz schnell, dass wir zwei Dinge nochmal, vielleicht das eine schon mal als Vorbereitung einer der nächsten Folgen. Wir haben ja zuletzt über die Beschäftigung der Tiere gesprochen und da gibt's das Wort Medical Training. Vielleicht könntest du mal so in 2, 3 Sätzen sagen, was darunter zu verstehen ist, bevor wir dann nochmal eine extra Folge dazu machen.
Ja, Medical Training, ins Deutsche übersetzt, also medizinisches Training, kann man hervorragend dann am Beispiel Seelöwe zum Beispiel sehen. Der Seelöwe ist sehr wissbegierig und möchte auch beschäftigt werden. Und die Kollegen fangen dann ganz einfach an, dass der Seelöwe erstmal stillhält, indem man ein Target hinhält. Also das kann die Faust sein, das kann aber auch eine Kugel an einem Stab sein. Und der Seelöwe muss mit seiner Schnauze dieses sogenannte Target dann berühren und einfach mal stillhalten. Und dann fängt man an, den Seelöwen langsam abzustreichen, ihn überall mal zu berühren, die Flossen mal anzufassen. Da kann man dann sehen, gibt es Verletzungen. Dann kann man üben, dass man Augentropfen eventuell geben kann, dass das Tier da noch stillhält, wenn man ins Auge geht. Zahnkontrolle steht dann als nächstes an. Bei den weiblichen Tieren kann man üben, einen Ultraschall zu machen. Das Tier legt sich dann auf die Seite und man streicht über den Bauch oder man drückt da leicht mal auf den Bauch, so wie es mit einem Ultraschallgerät wäre. Und dann geht es irgendwann halt immer weiter, sodass irgendwann die Tierärztin kommen kann und sagt, ich möchte mal wissen, ob das eine Tier tragend ist. Ja, und dann sind die Tiere im Grunde schon perfekt vorbereitet. Der Pfleger ruft das Tier aus der Gruppe raus, legt sich hin, Ultraschallgerät dran und dann kann man eine Trächtigkeit feststellen oder eben nicht. Und für solche Fälle ist man dann halt auch gewappnet.
Gut, und wenn du hast ja gesagt, körperlich etwas anstrengend, der Beruf des Tierpflegers, du könntest ja dann die letzten Jahre vielleicht in der Kinderarztpraxis nochmal gucken. Da wäre ja Medical Training für die ein oder andere Untersuchung auch nicht das Verkehrteste.
Mit Sicherheit.
Jan, bei so vielen Tieren, zum Abschluss nochmal eine persönliche Frage. Hat man am Ende, wenn man so ein großes Revier betreut, hat man ein Lieblingstier?
Nee, also ich habe so fast in jeder Tierart, die ich betreue, das sind so 14, 15 verschiedene Tierarten, mit ungefähr dann 90 bis 100 Individuen. Ich habe meistens bei jeder Tierart so einen Liebling, den ich vielleicht schon am längsten kenne oder der zu mir dann ein besonderes Verhältnis hat. Aber es ist nicht so, dass ich mich morgens freue, dieses eine Tier zu sehen, sondern das sind alles meine Schützlinge und ich freue mich eigentlich auf jedes Tier.
Jan, ich danke dir ganz herzlich,
sehr gerne,
dass du bei mir hier im Studio warst. Aber ich würde mich über eine Gegeneinladung freuen.
Ja, sehr gerne. Du bist herzlich eingeladen, mich mal an meinem Arbeitsplatz zu besuchen und dann mal da so ein paar Eindrücke mitzunehmen. Gerne.
Genau, das werden wir auch machen. Wir kommen dann mit unserer Aufnahmetechnik mal zu dir an den Arbeitsplatz und dann gucken wir mal, ob du auch wirklich so fleißig unterwegs bist, wie du uns hier erzählt hast.
Das machen wir.
Ich danke dir ganz herzlich. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren in dieser Folge unseres Podcasts. Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Aktuelles wie immer rund um den Zoo auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Bis demnächst.